Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Wer ein diskriminierendes Wort benutzt, werde wie ein schwerer Sünder behandelt und müsse öffentlich Buße tun. Das schreiben die Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler in ihrem Buch Kampf der Identitäten. Warum sie Identitätspolitik als etwas Religiöses betrachten und kritisieren, erklärt Philipp Gessler gleich. Und wir schauen nach Ghana, wo Frauen zu Hexen erklärt, verfolgt und verbannt werden. Kampf der Identitäten heißt das Buch der beiden Taz-Journalisten Philipp Gessler und Jan Feddersen. Es ist, das scheint beim Thema Identitätspolitik unvermeidlich, eine Kampfansage. Und zwar eine, die sich an linke Aktivistinnen und Aktivisten richtet. Identitätspolitik bedeutet, sich dafür einzusetzen, dass bisher Diskriminierte eine Stimme haben, dass sie sprachlich berücksichtigt werden, dass herabsetzende Wörter ebenso verschwinden wie diskriminierende gesellschaftliche Strukturen. Aber dabei werde maßlos übertrieben. Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit seien in Gefahr, mahnen Gessler und Feddersen. Die Identitätspolitik habe mittlerweile den Status einer Ersatzreligion. Sie lebe von Reinheitsfantasien und nicht von Vernunft und Diskurs. Reichlich Gesprächsstoff also für eine Religionssendung. Gestern habe ich mit einem der Autoren, mit Philipp Gessler, gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, wieso er Identitätspolitik etwas Religiöses zuschreibt.
Das liegt vor allem daran, dass bestimmte Arten von Bußritualen fast eingefordert werden, wenn man im Sinne dieser, sagen wir mal, linksidentitären, starken, radikalen Aktivistinnen dort aktiv geworden ist und man zum Beispiel, wenn auch mit vielen Anführungsstrichen, das N-Wort gesagt hat, dann muss man sich dafür entschuldigen. Und das ist also oft ein Ritual, was da gefordert wird. Danke, dass ich lernen darf, muss man dann so ungefähr sagen. Es wird so erwartet. Danke, dass ich diesen Fehler mir gesagt worden ist. Das sind solche Rituale oder Formen, die dann, weil sie auch immer häufig vorkommen bei verschiedenen Leuten, schon etwas an religiöse Form erinnern.
Finden Sie es nicht richtig, dass jemand dafür um Entschuldigung bittet, wenn er das Wort gesagt hat?
Es ist schon richtig, dass man dieses Wort nicht sagt. Ich finde, es ist eine Sache der Höflichkeit und des Respekts, vielleicht auch des historischen Wissens und der Möglichkeit, mit der Sprache gut umzugehen, dass man das vermeidet. Und es gibt viele Möglichkeiten, dieses Wort zu vermeiden. Aber es kommt schon darauf an, in welchen Umständen. Also wenn es zum Beispiel in akademischen Umständen genannt wird oder in juristischen, etwa wenn jemand genau mit diesem Wort betitelt wurde und es trotzdem solche Folgen hat, dass man sich dann öffentlich entschuldigen muss, obwohl man es unter 5 Anführungsstrichen gesagt hat, wie zum Beispiel Annalena Baerbock, dann finde ich das nicht mehr in Ordnung.
Wer sind die Priesterinnen und Priester dieser Religion, um in ihrem Vokabular zu bleiben?
Nein, das ist nicht nur mein Vokabular. Also da gibt es wirklich ernstzunehmende Leute, die das genauso sehen. Also die Priesterinnen sind Leute, die im Grunde das Richtige wollen. Das hat man ja häufiger, dass die Leute das Richtige wollen und dann irgendwie über das Ziel hinausschießen. Es sind Leute, die verhindern wollen, dass Rassismus benannt wird. Und dann bekommt zum Beispiel dieses N-Wort eine Art magische Wirkung. Auch das ist seltsam atavistisch, wie manche das sagen. Es ist auch irgendwie religiös aufgeladen, wie zum Beispiel dieses Lord Voldemort bei J.K. Rowlings Harry Potter Roman, da wird das auch umschrieben, der, dessen Namen nicht genannt werden muss. Das hat tatsächlich religiöse Züge.
Und wer bildet die Gemeinde?
Die Gemeinde bilden wieder Leute, die es gut meinen. Das ist ja das Problem bei der linken Identitätspolitik oder zumindest bei manchen Auswüchsen. Es ist gut gemeint, man will Rassismus verhindern, das wollen wir natürlich auch, Jan Feddersen und ich. Aber es wird eben auf eine Art und Weise praktiziert, die nach unserer Meinung die Meinungsfreiheit einschränkt und die das Maß nicht mehr hat. Also uns geht es um Meinungsfreiheit, auch um Forschungsfreiheit, kann man sagen. Und das wird durch solche, sagen wir mal, atavistischen Regelungen oder pseudoreligiösen Regelungen verhindert.
Sie beschreiben sich als links. Was ist links?
Das ist eine große Frage, Frau Florin.
Also, das weiß ich.
Was ist links? Links ist, wenn man es einfach sagt, ist im Grunde die Bewegung der Leute, die glauben, dass die Französische Revolution mit ihren Prinzipien der Egalité, Liberté und Fraternité, also der Gleichheit, der Freiheit und der Brüderlichkeit, doch recht haben. Und in gewissen Auswüchsen hat die linke identitäre Bewegung ein Problem damit. Also, dass zum Beispiel nicht alle mehr gleich sind, dass nicht alle das Recht haben zu reden, sondern nur noch schweigen müssen und lernen müssen. Oder nicht alle sind frei. Also die Meinungsfreiheit wird in bestimmten Zusammenhängen, wie man sagen kann, schon eingeschränkt, was man sagen darf und was man nicht mehr sagen darf. Und die Solidarität wird leider, gerade auf der Linken, durch die linke Identitätspolitik oder zumindest die harten Vertreter davon, VertreterInnen, doch eingeschränkt.
Ihr Buch liest sich stellenweise so, als wäre diese Gesellschaft besser und gerechter, wenn es diese identitätspolitischen Priesterinnen und Priester nicht gäbe. Aber es gibt doch tatsächlich noch immer Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Hautfarbe. Und ohne Nachdruck wird sich, das zeigt die Geschichte ja auch, daran nichts ändern. Insofern ist es doch völlig verständlich, dass identitätspolitische Anliegen mit einer gewissen Lautstärke vertreten werden.
Also gegen Lautstärke haben Jan Feddersen und ich überhaupt nichts. Darum geht es nicht. Jeder soll mit seinen auch berechtigten Anliegen in einer Mediendemokratie laut aufschreien, wenn es um die richtige Sache geht. Aber es gibt eben in der Identitätspolitik Aktivistinnen, die schreien andere Leute nieder. Und das verstehen wir nicht unter einer gesellschaftlichen Diskussion. Wir glauben, wir sollten eine Gesellschaft der Gleichen und der Freien sein. Aber Gleichheit und Freiheit gerät unter Beschuss bei manchen linken identitären Aktivistinnen.
Es gibt in Ihrem Buch viel Kritik an der Linken. Das hören wir ja jetzt in diesem Interview auch raus. Aber kaum Kritik an denjenigen, die die Machtverhältnisse so lassen wollen, wie sie sind. Die etwa sagen, Deutscher kann nur sein, wer weiß ist, wer Müller heißt und wer keinesfalls Muslim ist. Haben Sie Angst vor einer Auseinandersetzung mit der neuen und mit der alten Rechten?
Nein, also keineswegs. Wir beide halten die Demokratie, die wir hier in Deutschland haben, für stark genug, damit umgehen zu können. Und vielleicht, um das nochmal zu betonen, die gegenwärtige Gefahr, zum Beispiel wenn man in die USA schaut unter Trump oder wenn man nach Ungarn schaut unter Orbán und so weiter, die liegt eher bei den rechten identitären Aktivisten, wenn man sie so nennen möchte, oder Regierungsvertreter. Nein, wir sind für die tolerante und plurale und bunte Gesellschaft. Aber das entbindet uns nicht davon, dass wir diese, sagen wir mal, Auswüchse oder Fehlentwicklungen in der linken Identitätspolitik klar benennen. Über rechte Identitätspolitik ist in den letzten Jahren viel geschrieben worden. Über die Auswüchse der linken Identitätspolitik ziemlich wenig.
Aber nicht mehr ganz so wenig, hat sich ja etwas verändert. Sie schreiben im Kapitel über die Hochschulen, ich zitiere, auf Seiten der Studierenden geht es zumeist um befürchtete Verletzungen bei großer Verletzbarkeit. Gefühle und Moral werden stark betont, um nicht zu sagen überbetont. Von cooler und gelassener Wissenschaftlichkeit ist wenig zu spüren, Zitat Ende. Wer entscheidet denn, wann Moral richtig betont ist und wann sie überbetont ist?
Ja, das ist natürlich in einer Gesellschaft und gerade an den Universitäten, wo es um die freie Rede und die freie Forschung gehen soll, ist das ein Aushandlungsprozess. Viele Entwicklungen, die wir zum Beispiel in den USA sehen, lassen uns aber doch sehr zweifeln, dass dieser Aushandlungsprozess richtig funktioniert. Es können auf jeden Fall nicht die sogenannten alten weißen Männer, zu denen ich jetzt auch langsam gehöre, sein, die sagen, ihr dürft über Moral oder über eure Gefühle nicht reden. Aber trotzdem darf das Reden über Gefühle und über Moral nicht die Debatte so behindern, wie sie das vor allem in den USA im Augenblick tut.
Ja, und wer entscheidet nun, wann eine Diskriminierung echt ist und wann, wie Sie es wahrnehmen, nur gefühlt?
Diskriminierungen sind schon in dem Augenblick echt, indem ich sie so verspüre. Nur wir müssen aufpassen, dass wir, da ist ja immer das Stichwort Mikroaggression, dass wir nicht alles sozusagen sofort auf die Goldwaage legen, was vielleicht gar anders gemeint war. Ich möchte niemanden absprechen, dass er sich diskriminiert fühlt. Es ist nur die Frage, wie wir dann mit diesem Gefühl, mit dieser Empfindung umgehen können im öffentlichen Diskurs. Ob das dann automatisch heißt, dass ich das als Nicht-Betroffener überhaupt nicht mehr thematisieren darf. Ob ich da nur noch schweigen muss, weil jedes Nichtschweigen wäre sofort wieder eine erneute Diskriminierung.
Also nochmal, wie unterscheiden Sie, ob eine Diskriminierung vorhanden ist? Es gibt ja tatsächlich Diskriminierung. Und was eine nur gefühlte ist?
Nein, wie gesagt, es geht nicht hier um Objektivität oder Subjektivität. Es geht darum, dass Diskriminierungen vorhanden sind. Das ist überhaupt nicht zu bezweifeln. Es werden Menschen gerade mit schwarzer Hautfarbe diskriminiert. Es geht nur darum, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Ob wir dann das Gespräch sozusagen sofort beenden, vor allem als alter schwarzer Mann, oder ob wir sagen, auch das ist eine Sache, die gesellschaftlich diskutiert werden muss und kann.
Sprechen wir einmal nicht über die Ersatzreligion, sondern über eine echte Religion, über den Islam. Ich lese bei Ihnen, wer den politischen Islam kritisch sehe, werde ausgegrenzt, zum Beispiel an der Hochschule, bekomme keine Forschungsgelder oder müsse um Forschungsgelder ganz besonders stark kämpfen. Aber zugleich wissen wir, etwa vom Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, dass die Berichterstattung über den Islam überwiegend negativ ist und dass die Wahrnehmung des Islams in der Bevölkerung auch überwiegend negativ ist, dass oft die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus gar nicht gemacht wird. Welche Belege haben Sie dafür, dass Kritik am politischen Islam bestraft wird, dass das eine Minderheitenposition ist, die fast tabuisiert ist?
Uns geht es darum, dass wir vor allem dieses komische Konstrukt antimuslimischer Rassismus aufspießen, weil wir den Eindruck haben, dieses Konstrukt macht aus einer Religionszugehörigkeit im Sinne der identitätspolitischen Bewegung etwas, was zu einem Wesen eines Menschen gehört. Also es essentialisiert eine Religionszugehörigkeit. Und das ist ein Mittel gerade von fundamentalistischen, auch islamistischen Gruppierungen, nicht vom Islam an sich, aber von diesen islamistischen Gruppierungen, um sich sozusagen im Zuge der Identitätspolitik gewisse Diskursvorteile zu verschaffen. Das kritisieren wir vor allem. Wie das dann im Einzelnen ausgehandelt wird, ist wieder eine andere Frage. Also zum Beispiel gab es an der Frankfurter Universität bei der Professorin Schröter dort eine Tagung, die wurde stark kritisiert, weil da zum Beispiel die Frage des Kopftuchs diskutiert wurde. Dann hat man mit der Keule antimuslimischer Rassismus fungiert. Diese Tagung fand statt, aber da sieht man, wie diese Entwicklung laufen kann.
Ja, aber diejenigen, die behaupten, man könne gar nicht kritisch über den politischen Islam sprechen, die kommen doch auch in den Medien vor, etwa im Deutschlandfunk, kommen doch Stimmen zu Wort, die genau das sagen. Also worin besteht da die Benachteiligung, die beklagt wird?
Ich würde nicht sagen, dass die kritische Islamanalyse, ich würde eher sagen Islamismusanalyse zu kurz kommt. Aber wir müssen schon darauf achten, dass das nicht irgendwie mit pseudo-rassistischer Argumentationsweise legitimiert wird. Darum geht es uns, dass nicht irgendwelche Islamisten auf einen Zug aufspringen, auf dem sie nach unserer Ansicht nichts zu tun haben und ihr eigenes Süppchen da kochen, zum Beispiel was die Einschränkung der Rechte von Frauen etc. angeht.
Sehen Sie eine Spaltung der Gesellschaft?
Es ist noch nicht so weit, glaube ich, wie in den USA. Da würde ich schon von einer Spaltung der Gesellschaft reden. Wir sind hier am Beginn dieser Entwicklung. Wir sind da ein bisschen zeitverzögert, glaube ich. Wir sind wahrscheinlich auch in der Diskussion nicht ganz, oder bei uns ist diese Diskussion nicht ganz so extrem wie in den USA, weil dort die Schwarz-Weiß-Problematik natürlich viel schlimmer ist und auch noch stärker mit Gefühlen verbunden ist. Aber tendenziell würde ich Wolfgang Thierse da schon zustimmen. Wir bewegen uns auf eine Spaltung der Gesellschaft hin und leider sind zumindest die Auswüchse der Identitätspolitik dazu angetan, dass diese Spaltung eher verschärft wird.
Das Thema der Denkfabrik in diesem Jahr im Deutschlandfunk ist das neue Wir, also der gesellschaftliche Zusammenhalt. Was schlagen Sie vor, um zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen, außer die identitätspolitischen Aktivistinnen zu ermahnen?
Ich glaube, in einer Demokratie kann jeder jeden ermahnen in bestimmten Situationen. Ich habe damit kein Problem, wenn auch ich ermahnt werde, dass ich vielleicht in manchen Thesen, die wir aufgestellt haben, zu weit gegangen bin. Es geht darum, dass wir das hohe Gut der Meinungsfreiheit schützen. Und das ist konstitutiv für unsere Demokratie, für unsere liberale und bunte Demokratie. Wir brauchen gegenseitigen Respekt. Das ist zentral. Es kann nicht sein, dass, wenn jemand sagt, ich bin durch das N-Wort oder durch das Z-Wort beleidigt, dass man dann einfach darüber hinweggeht und sagt, ach, das interessiert mich nicht. Nein, das ist eine Respektlosigkeit und das verletzt Leute. Das ist klar. Wir sollten also in Respekt, aber offen miteinander diskutieren und darauf können wir nicht verzichten. Da gibt es keinen Umweg.
Leviten lesen von Linken für Linke. Das Buch von Philipp Gessler und Jan Feddersen heißt Kampf der Identitäten, Untertitel für eine Rückbesinnung auf linke Ideale. Erschienen ist es im Christoph Links Verlag. Eine ausführliche Rezension gab es in der Sendung Andruck vom 18. Oktober. Sie finden diese Rezension wie auch dieses Gespräch in der DLF Audiothek. Und bei aller Kritik an der identitätspolitischen Aktion werden in dem Buch Gendersternchen verwendet. Hexen gibt es immer noch. Die Bewegung der neuen Hexen zum Beispiel macht sich das Wort stolz zu eigen, um Rollenklischees zu kritisieren. Wenn diese Hexen einen wilden Ritt auf dem Besen hinlegen, sieht das Patriarchat ganz mickrig aus. Es gibt aber auch immer noch Frauen, die von anderen zu Hexen erklärt werden. Sie eignen sich dieses Stigma nicht souverän selbst an. Sie werden ausgegrenzt, verfolgt, verbannt. Sie müssen um ihr Leben fürchten. Im Norden Ghanas findet sich ein solcher Verbannungsort für vermeintliche Hexen. Dort leben Frauen, die von ihren Familien oder von ihrer Gemeinde verantwortlich gemacht werden für Dürre, für Krankheiten, für Hungersnöte. Wobei das Verb Leben eine Beschönigung ist, denn die Bedingungen des Lebens sind elend. Dunja Sadaki über ein Ghetto für verfolgte Frauen in Ghana.
Nur Gott hat mich gerettet. Sie haben mich fast umgebracht. Sie kamen mit einer Waffe und drohten, mich zu töten. Und als sie mich aus der Gemeinde wegschleppten, hat einer ein Messer gezückt und gesagt, sie sollten mich lieber schlachten. Und so kam ich hierher.
Das erzählt Kologo Tingana. Die 71-jährige Frau lebt seit 2016 im Dorf Gambaga im Norden Ghanas. Gambaga gilt als Hexendorf, eine Art Ghetto für verbannte Frauen. Zurzeit leben dort 87 Frauen. Erst Ende Oktober flohen 3 weitere in das Dorf. Im Norden Ghanas leben Hunderte von Frauen, meist ältere, die von Verwandten oder Mitgliedern ihrer Gemeinschaft der Hexerei beschuldigt werden, in solchen Hexendörfern. In diesen Camps leben Frauen und Kinder unter teilweise prekären Bedingungen und mit wenig Hoffnung auf ein normales Leben. Die Anklage gegen sie? Krankheiten, Dürre, Brände oder das Erscheinen in Albträumen. Manche sagen, aus Neid denunziert worden zu sein, weil sie als Geschäftsfrau erfolgreich waren. Etwas Ähnliches ist auch Kologo Tingana passiert. Sie sei der Hexerei beschuldigt worden, nachdem Kunden ihre landwirtschaftlichen Produkte nicht bezahlen konnten, erzählt sie. Daher hätten sie behauptet, sie sei eine Hexe, um nicht bezahlen zu müssen. Der Mob der Gemeinde sei schnell zur Stelle gewesen, um sie zu töten, sagt Tingana. Sie floh. Im Jahr 2020 soll Berichten zufolge sogar eine 90-jährige Frau in Ghana von einem Mob gelyncht worden sein. Kologo Tingana hat deswegen immer noch Angst.
Ich bin unglücklich und habe geweint, als die alte Frau getötet worden ist. Das sind doch Verbrecher, die das getan haben. Die Regierung muss da doch etwas tun, oder sie werden uns alle töten.
Samson Lah will, dass diese Frauen die Hexendörfer verlassen. Seine christliche Nichtregierungsorganisation Presby Go Home Project versucht, die Frauen zu unterstützen, sagt er. Doch schon alleine ihnen eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen, ist schwierig. Die oftmals älteren Frauen schlafen in Lehmhütten, es gibt keine Betten. Sie schlafen auf Matten, die sie auf den Lehmboden legen. Eines von vielen Problemen. Samson Lah sagt, die Mehrheit der Frauen wolle zurück nach Hause. Aber die meisten Gemeinden seien für sie einfach nicht sicher genug.
Der Zustand der Dörfer ist sehr schlecht. Die Frauen befinden sich in einem ärmlichen Zustand, denn zurzeit haben wir noch nicht einmal Lebensmittel für sie. Es ist ein großes Problem für uns, sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Erst gestern kamen neue Frauen in das Camp, weil ein Pastor sie der Hexerei beschuldigt hat. Wie barbarisch.
Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie können dazu geführt haben, dass Frauen für Tod und Krankheit verantwortlich gemacht werden. Dieser Aberglaube mit teilweise tödlichen Folgen ist Ghanas Regierung bekannt. Schon vor Jahren hatte sie angekündigt, alle Hexendörfer schließen zu wollen. So sagte 2018 bereits die damalige Ministerin für Gender, Kinder und Sozialschutz, Utiku Jaba.
Die Berichte von angeblichen Hexen, die verbannt werden, sind entsetzlich und verstörend. Das Ministerium wird alle Hexencamps schließen. Wir haben das Hexencamp in Gambaga besucht und unser Ziel ist es, die Frauen durch Trainings zu unterstützen und wir versuchen durch Gespräche zwischen den Gemeinden und den angeblichen Hexen, sie zu reintegrieren. Trotzdem wollen einige von ihnen nicht zurück in ihre Gemeinden, denn sie fürchten, sobald etwas Schlechtes dort passiert, dass sie die Ersten sein werden, die beschuldigt werden.
Anytime something bad happens in the community, Mr. Speaker, they are the first to be accused.
Doch bis heute sind in Ghana 6 Hexendörfer bekannt. In sehr abgelegenen Teilen des Landes soll es sogar noch weitere geben, die nicht offiziell bekannt oder dokumentiert sind. Der Glaube an Hexerei sei in einigen Regionen Ghanas tief verwurzelt, erzählt Lanatu Adem von der Frauenrechtsorganisation Songtaba. Die Hexendörfer existierten seit Jahrhunderten.
Every little dream or sickness has.
Jeder kleine Traum hat spirituelle Bedeutung. Religiöse Führungspersönlichkeiten helfen auch nicht bei dem Problem. Im Gegenteil. Es gibt welche, die Hexerei für Unglücke verantwortlich machen und zum Problem beitragen. Wir haben Kirchen, die Exorzismen praktizieren und nur von Hexerei sprechen, wenn jemand keinen Erfolg hat. Es gibt einen ernsthaften und fest verankerten Glauben an Hexerei, weshalb die Anschuldigungen immer noch weitergehen.
Das Problem liege zum einen am Aberglauben. So hätten angeklagte Frauen oft keinen Schutz von Polizisten, da diese selbst an Hexerei glaubten. Zum anderen, sagt Lamantu Adam, liege es auch am fehlenden Respekt gegenüber Frauenrechten.
Wenn wir uns anschauen, wer üblicherweise angeklagt wird, sind es Frauen. Viele billigen Frauen keine Menschenrechte zu, als ob man alles mit Frauen machen kann und damit davonkommen würde. Selbst beim Glaube an Hexerei gibt es ironischerweise ein Problem von Machtverhältnissen. Es gibt den Aberglauben, wenn ein Mann spirituelle Kraft hat, nutzt er sie, um seine Familie und seine Gemeinde zu schützen. Eine Frau hingegen nutzt ihre Kräfte, um Schaden anzurichten.
But when a woman is suspected to have a spiritual power, then it is believed that she uses it to cause harm.
Aber Frauenrechtsaktivistin Lamnatu Adam sieht auch positive Entwicklungen. Laut ihren Beobachtungen gibt es weniger Frauen in den sogenannten Hexendörfern. Waren es einst über tausende Frauen, lebten heute noch ca. 300 in diesen Unterkünften. Doch für viele von ihnen bleibt auch nach Jahrzehnten das Hexendorf der einzige Zufluchtsort.
Beim Mann wirkt spirituelle Kraft, bei Frauen muss es Hexerei sein. Dunja Sadaki berichtete über einen Aberglauben mit lebensgefährlichen Folgen in Ghana. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Dann übernimmt mein Kollege Lennart Pyritz. Corona und die Altersmedizin ist sein Thema. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken. Thank you.